Ja, dann starte ich mal, wenn du sagst Ladies first. Ich könnte auch sagen Alter vor Schönheit, weil auch da bin ich die Erste. Ich werde nächstes Jahr 60 und bin seit 36 Jahren tatsächlich unterwegs in der Bekleidung, in der im Beraten, im Coachen von Unternehmen und Menschen in Verantwortung und werde auch nicht müde, mit Menschen zu arbeiten, weil das meine große Leidenschaft ist. Und was ich glaube, was wichtig über mich zu wissen ist, ist, ich liebe Veränderung. Ich liebe wirklich Change, Transformation. Philipp kennt mich ein bisschen länger. Es ist irgendwie immer wieder was Neues und Überraschendes. Und dafür brennt mein Herz. Und mein Herz brennt auch dafür, Menschen tatsächlich zu ermächtigen, zu unterstützen, genau durch solche notwendigen Veränderungen zu kommen. Und Markus und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben zusammen ein Buchprojekt gemacht, das heißt, da durfte ich mitschreiben, systemisch beraten, steuern live. Und jetzt ist es so, ich habe eine Transformation hinter mir. Letztes Jahr habe ich eine GmbH verlassen, wo ich als Geschäftsführerin und Gesellschafterin und Gründerin dabei war, weil für mich was Neues anstand. Und jetzt bin ich hier mit Maß zum Ziel und mittendrin noch in der Transformation und auch dankbar für einfach Partner, die mich da in dieser Zeit begleiten. Markus, und das bist du. Ja, und für
Ja.
alle vielleicht wichtig, ich bin immer noch nach 30 Jahren glücklich verheiratet, was ich weiß, was nicht so üblich ist, weil aber mein Mann ist einfach ein sehr, sehr beständiger. Ich glaube, der hält einfach durch, egal welche Veränderungen ich mache. Das ist nicht mein Profit, das ist das, was er einfach macht. Und wir haben drei erwachsene Kinder, genau, und die ja auch durch eine Veränderung gehen. Das bin ich. Ich sitze hier in der Pfalz bei Mannheim, Ludwigshafen, wohne jetzt seit über 30 Jahren auch hier, bin aber eine gebürtige Schwäbin von der Schwäbischen Alb und auch noch wichtig, ich bin eine Bauerntochter. Das heißt, ich packe gern an und schaffe auch gern am Boden, an den Wurzeln. Das bin ich.
Super.
Markus.
Ja, wir ergänzen uns an ganz vielen Stellen. Die schwäbischen Wurzeln habe ich ja auch, aber die habe ich schon mit 6 Jahren verloren. Nicht, weil ich da weggezogen bin, sondern weil ich in so einem kleinen Ort aufgewachsen bin, wo man Hochdeutsch gesprochen hat. Es war ein Bundeswehrstandort. Mein Papa war nicht bei der Bundeswehr, aber mein Elternhaus war da nah dran. So kam das. Ja, das war da schon transformativ. Wenn du nicht willens bist, dich der lokalen Sprache zu beugen, ich habe das Schwäbische eher immer so erlebt. Dann sozusagen bist du erstmal Außenseiter, aber nachher war das super, weil auf dem Gymnasium, wenn man da später dran ist, dann ist für mich eine neue Welt aufgegangen, weil so viele unterschiedliche Leute dazu kamen und seither mag ich irgendwie Menschen aus ganz vielen Herkünften. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich in Organisationen arbeite, wo Menschen aus vielen verschiedenen Kontexten kommen oder auch mit verschiedenen Nationalitäten, da geht mir so richtig das Herz auf. Ja? Ich habe immer gesagt, die Welt ist mein Büro, als Organisationsentwickler noch mehr. Nächstes Jahr feiere ich 20-jähriges Firmenjubiläum, nicht von der ersten Firma, sondern überhaupt mit einer Firma am Start zu sein. Go Beyond ist ja schon meine zweite, es war auch ein Teil meiner Transformation. Wir leben in transformativen Zeiten, insofern habe ich so das Gefühl, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, da ist so viel Transformatives. Also wenn ich mich vielleicht irgendwie, was heißt auskenne, aber zumindest aus Erleben sprechen kann, dann hat es damit was zu tun. Und dann halte ich es mit Elton John, I'm Still Standing, und versuche tatsächlich viele Dinge auch nochmal auf einer anderen Ebene zu begreifen. Ja? Sei es in Privatwelt oder in Organisationswelten. Da erlebe ich eine kontinuierliche Steigerung von Geschwindigkeit und manchmal auch von Unsinn, also jetzt gerade in verschiedenen Kontexten zeitgleich irgendwie. Manche sagen ja Polykrise oder Multikrise. Ich weiß gar nicht, es gibt auch noch so viele schöne Sachen, die man trotzdem genießen kann, auch wenn es vielleicht nicht immer so läuft, wie man das gewohnt ist. Ursprünglich habe ich mal Organisationspsychologie studiert. Das gibt mir heute noch viel. Also ich merke, dass ich die Quelle immer nicht habe versiegen lassen, sondern immer dazulerne, neugierig bin, welche neuen Erkenntnisse gibt es. Das ist so ein Fachgebiet, das ich einfach toll finde, dass ich das so als Wissensschatz in mir trage und das sich ständig erweitert. Und natürlich es geht nicht um Wissensschatz, mein Schatz, sondern es geht darum, in Verbindung mit anderen zu arbeiten, zu leben und die Dinge in eine gute Richtung zu bringen. Ja, also das ist so mein Ding. So für den Moment, oder, Uli?
Würde ich sagen, ne? So viel mehr erfahren wir ja auch im Doing.
Genau. Ihr könnt euch, wenn wir haben noch was mit euch vor bei dem Experiment, dürft ihr gleich auch in Untergruppen euch mal in ein Thema wagen. Und da könnt ihr euch ja vielleicht auch noch mal kurz vorstellen. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, ja, das zu tun. Und ich will euch das einfach mal so ein bisschen erklären, um was es geht. Wir würden gerne euch ein Konzept mal anbieten, das wir nutzen in der Transformation Mentor Ausbildung. Übrigens ist gestern die Webseite scharf und die teile ich mal ganz kurz mit euch im Chat. Könnt ihr euch bei Gelegenheit mal angucken. Ich teile das am Ende nochmal, wenn da noch ein paar mehr Leute dabei sind. Also, die ist jetzt brandheiß aus der Druckerpresse sozusagen ins Internet gekommen. Und wir denken, wir würden das gerne einfach mal praktisch erlebbar machen. Was heißt denn Transformation Mentoring? Wie macht das vielleicht einen Unterschied? Für uns sind Transformation Mentoren ja Menschen, die in Verantwortung sind und auch tatsächlich gestalten wollen, ne? Also wir kamen ursprünglich auf den Gedanken des Transformation Mentorings, weil wir gesagt haben, Coaching, das wir schon seit vielen Jahren selber praktizieren, ist einfach nicht genug. Es braucht auch Aspekte von Führung in Transformation. Und so haben wir damit ein Toolset entwickelt. Wir stehen zwar auch nur auf der Schulter von Riesen, also so Aspekte sind euch bestimmt vertraut, aber ich hoffe, wir können auch rüberbringen, was daran dann gegebenenfalls auch neu ist. Ja? Also wir wollen wirklich Menschen befähigen, in diesen auch zum Teil schwierigen Zeiten in Transformation handlungsfähig zu sein, Dinge zusammenzubringen, andere mitzunehmen auf die Reise und dabei selber auch noch gesund zu bleiben. Also viel verlangt, aber das wäre das Ziel. Unter anderem, weil wir eben auch selber uns wünschen, in der Transformation das so zu erleben. Ja. Ich würde euch gerne einfach mal ein paar Sätze zu diesem Konzept zeigen, das wir mit euch gerne mal ausprobieren möchten. Und da ist es schon. Also, wir nennen das 4D-Navigation. Irgendein Titel sollte es haben. Es ist wie eine Art, ob Kompass oder nicht. Ich scheue mich immer so ein bisschen zu viele Symboliken oder Metaphern zu nutzen. Ja, und Kompasse und so gibt es einfach viel. Deswegen nennen wir es mal 4D-Navigation, vier Dimensionen, in denen du Dinge betrachten kannst. Und es bleibt aber nicht bei den vier Dimensionen. Am Ende ist es diejenigen, die systemisch ausgebildet sind und so ein bisschen Methodenwissen haben, die werden da drin erkennen, dass es eigentlich ein Syntheseansatz ist. Das für sich genommen ist schon ein bisschen, also ich will jetzt gar nicht so philosophisch das erklären, sondern eher praktisch mit euch das machen. Es geht darum, wie kann ich navigieren im Unklaren durch vier Linsen. Und mal einfach kurz das Konzept erklärt, geht es um vier Ebenen, die ihr gleich sehen werdet. Die Ich-Ebene, die Systemebene, die Beziehungsebene und die Sinnebene, die dann am Ende verknüpft werden können. Mal gucken, wie uns das gelingt als Gruppe, ja? Also gemeinsam in ein Thema einzutauchen. Die Ich-Perspektive, die Beziehungsperspektive, die Systemperspektive und die Sinnperspektive mal nebeneinander gelegt. Wie könnte man sich diesen Perspektiven nähern? Eine Leitfrage für die Ich-Perspektive. Perspektive in Zeiten von Transformation. Ich werde euch gleich die Überschrift dann noch geben, dann wird es konkreter, aber erstmal so das Werkzeug erklärt. Wenn ich an transformative Prozesse denke, in denen ich mich befinde, dann bin ich ja oft ganz bei mir. Ich erlebe das ja hautnah. Also wer, wenn nicht ich, erlebt es? Ich kann mich noch in andere reinversetzen mit meiner Empathie, wenn ich genügend Energie dazu habe, aber erstmal bin ich voll da. Und es wäre dann interessant, wirklich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was ist denn in mir? Jetzt mal, ich könnte ein ganzes Buch drüber schreiben, das will ich hier gar nicht. Es geht ja eher darum, ein Selbstbewusstsein zu fördern. Und hier sind mal vier Schlagworte, was du erleben kannst. Du kannst noch viel mehr erleben. Ja? Du kannst beschreiben, da ist vielleicht, wenn es um Transformationen geht, Angst, Zweifel, Inkompetenzgefühle, was es immer auch ist. Da könnte auch Mut zu spüren sein. Da ist vielleicht ein Wunsch nach Kontrolle da, das ist häufig in transformativen Prozessen. Vielleicht gibt es auch ein Vertrauen, aber zu wem oder was? Was ist denn da? Und möglicherweise ist es alles gleichzeitig da. Dann würde das eine gewisse Ambivalenz bedeuten. Ja? Also je nachdem, mit wem du es zu tun hast und in welchem Kontext du bist, überwiegt mal das eine und mal das andere, aber irgendwie muss man das halt auch aushalten, was da so in einem drin ist. Das für sich genommen wäre auch schon wieder eine Ich-Perspektive. Ja? Wie viel Durchhaltevermögen brauche ich eigentlich? Ja? Wie viel Resilienz oder wie auch immer man das nennt.
Ich hätte eine Ergänzung, Markus. Was
Gerne.
man ja auch immer erleben, ist, dass auch Wut bei den
Ja.
Menschen ist. Gell? Das ist so ein, warum passiert das jetzt schon wieder und. Und dieses Wütendsein, dem begegne ich viel.
Ja, und noch eins zu ergänzen, also man sieht, da kann man noch etliches reintun, aber was ich gerade auch viel erlebe, ist Verbitterung. Und da gibt es den Professor Michael Landen, der ein deutscher Professor, der sich da bemüht um dieses Verbitterungskonzept. Ja. Und da gibt es etliche Vorträge, die er gehalten hat. Viele davon sind auch im Internet zu finden. Und man sieht einfach, dass gerade auch der Grad der Verbitterung kollektiv ansteigt. Und auch ein Konzept, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr diese einzelnen Dinge, man könnte auch über Angst sich sozusagen da nochmal vertiefen. Was immer dann in dir aktiv ist. Es geht darum, das zu erkennen, zu benennen, besprechbar zu machen, bearbeitbar zu machen, ja, so ein Stück weit. Die Beziehungsperspektive, also wir miteinander, in dem Fall wir hier in dem Call, aber wer auch immer dann gerade so ein kleines oder größeres Kollektiv ist, da stellt sich in transformativen Prozessen die Frage, wie gestalte ich denn Resonanz und Vertrauen trotz Unsicherheit? Wie kann denn das gelingen? Das wäre jetzt mal eine Leitfrage, die einem da weiterhelfen kann. Und dann hätten wir die Systemperspektive, ne? Also welche Muster, Dynamiken, Wechselwirkungen sehe ich? Da muss man ein bisschen Abstand nehmen, um das von oben zu betrachten, aus einer Meta-Perspektive. Und nochmal ein Blick auf die Dinge, die da gerade so ablaufen. Und wenn du den Blick dann noch weiter anhebst, von ganz oben betrachtet, könnte man sich fragen, all das aus einer Ich-Perspektive, einer Beziehung und Systemperspektive, wofür ist denn dieser Wandel, diese Transformation am Ende möglicherweise sinnvoll? Am Anfang von transformativen Zeiten kann man das oft gar nicht so genau erkennen. Wenn es dann ein bisschen länger dauert, dann wird es möglicherweise besser sichtbar. Na, wofür ist das sinnvoll und notwendig? Und das Ganze kann man am Ende vielleicht sogar noch weiter nach oben bringen, nämlich wenn man alle vier Perspektiven zusammenbringt, Ich, Beziehung, System und Sinn. Was erkenne ich, wenn ich alle Perspektiven zusammenführe? Das wäre jetzt erstmal die ganz leicht auf eine Folie geschriebene Anleitung für den Prozess, der da abläuft. Jetzt gucke ich mal schnell Uli dich an. Weil es ist immer doch nicht so viel. Wie wäre es denn, wenn wir das alle zusammen machen?
Würde ich machen.
Ja, das finde ich irgendwie ganz klug. Und dann machen wir es sequenziell statt parallel. Dann fände ich es aber vielleicht doch ganz gut, bevor wir das machen, wenn einzelne von euch kurz sagen, wer sie sind und wo sie herkommen, dass wir wissen, wer da ist, sonst ist es so anonym. Und dann sozusagen kriegt ihr einen Eindruck, wer da ist. Das könnte man ja ganz rasch machen. Ich mache es mal so, ich helfe euch ein bisschen anhand meiner Bildschirmanordnung und würde sagen, Eva, magst du starten? Und der nächste wäre auf meinem Bildschirm der Uli.
Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ich bin Eva, ich bin hier in Nürnberg. Ich habe sehr lange im Marketing gearbeitet, strategische Prozesse begleitet, auch Change-Prozesse begleitet und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Transformation und Organisationsentwicklung, weil ich mir dachte, das geht irgendwie besser. Ich bin da oft an meine Grenzen geraten. In dieser ganzen Komplexität verschiedene Menschen unter einen Hut zu bringen und ja, die Sichtweisen zu harmonisieren. Das war sehr hilfreich und das ist sehr spannend und ich begleite jetzt den Markus und die Uli bei diesem Programm. Genau.
Danke dir. Dann den Uli und anschließend der Herbert.
Ja, ich bin vermutlich der Silberrücken bei euch. wäre in Kürze 70 und bin mit Corona aus dem aktiven, operativen Leben ausgeschieden. Ich war über 10 Jahre im Interimsmanagement als Geschäftsführer tätig und habe mir zwischen den Mandaten eine systemische Ausbildung, unter anderem beim Lehrtrainer Markus geleistet, zwei Curricula OE und Change. Und habe diese Ausbildung, meine berufliche Erfahrung zusammengefasst und agiere noch als Life Coach für Interim Manager und seit jüngster Zeit auch für Golden Age. Ja, zwei erwachsene Töchter, die eine arbeitet in München beim Goethe-Institut und die andere beginnt gerade ihr Masterstudium in Freiburg.
Sehr schön, danke. Herbert, und dann
Und
bist du dran.
vielleicht noch
Und
ganz kurz, ich sitze gerade in Kempten und habe drei Lebensmittelpunkte: Kempten, München und Teneriffa.
das ist mein Lebensziel, Uli. Das mag das
Deswegen unter anderem Golden Age.
auch mal. Sehr
Also
schön.
die Leute, ja, wie soll ich sagen, Freude zu bereiten auf die kommende Lebensphase.
Sehr schön. Danke. Herbert und Susanne, bitte.
Ja, also mit Uli muss ich Kontakt aufnehmen unbedingt, weil das ist mein Ziel. Ich bin jetzt 64, habe es noch ein Jahr hier in der Schweiz zu arbeiten, bin hier Geschäftsführer seit 15 Jahren. Nachfolge ist schon geregelt. Zwei Leute. Ich sitze heute hier, weil das Thema mich interessiert, nämlich dieses Mentoring soll ich übernehmen für die beiden. Wie bringe ich die dazu, eigenständig? Also sie sind sehr, sehr eigenständig, aber ich habe so das Gefühl, da fehlen noch ein paar Ecken und Kanten und so, dieses Enablement, wie es so schön heißt. Und darum sitze ich heute hier, weil mich das interessiert, was da in dieser Ausbildung passiert, was da Neues gibt. Ich selber habe neben BWL Controlling, das ist meine Basis, dann auch bei Markus angefangen vor einigen Jahren als systemischer Organisationsentwickler, habe ihn da kennengelernt und schätzen gelernt, auch seine Art und Weise. Darum sitze ich auch hier im Kontakt mit Markus und habe dann aber noch weiter in Richtung Coaching auch Dinge gemacht, habe also mein in Zürich Coaching-Ausbildung gemacht, mache gerade NLP und habe eben auch vor, so in der Richtung, wenn ich nächstes Jahr dann am Ende aufhöre mit dem, was ich tue, auch noch selbstständig zu sein im Coaching, ob jetzt in der Firma oder privat, das weiß ich nicht. Also Uli, so in der Richtung, ich möchte also auch ganz gern unterwegs sein, möchte Dinge noch tun, die sinnvoll sind, wo ich sinnvoll erachte und ja, kurz zu mir.
Super, danke. Susanne und dann Philipp.
Genau, dann übernehme ich mal. Ja, also hallo in die Runde. Mein Name ist Susanne. Ich bin derzeit im Nachbarort von Düsseldorf halt unterwegs, also vertrete Nordrhein-Westfalen. Bin 44 Jahre, arbeite im Bankenbereich und das auch schon fast mein Leben lang. Und insbesondere in den letzten 5 Jahren im Bereich der Transformation. Es gibt bei uns einen internen Begriff. Ich glaube, wenn man außen schaut, ist es so in Richtung Transformationsmanager, um letztendlich für einen Bereich bei uns die Transformation mit Kolleginnen und Kollegen halt zu begleiten. Warum bin ich heute hier? Ich merke sehr deutlich, dass ich mich selber in einer Transformation befinde, wo ich aber gerade noch nicht das klare Bild habe, wo sie hingeht. Und das kann darin liegen, dass ich 44 bin. Das kann daran liegen, dass ich schon 15 Jahre in dem gleichen Unternehmen bin. Und da kommen gerade so viele Fragen. Bin ich da noch richtig? Möchte ich woanders hin? Und Markus und ich, wir haben uns mal kennengelernt, weil er bei uns einen tollen Workshop gegeben hat und ich das sehr genossen habe, ihn von der Persönlichkeit halt zu erleben und er mich mit vielen Punkten inspiriert hat. Und ich komme gerade aus dem Urlaub, bin seit 2 Tagen wieder im Job und hatte dann durch Zufall heute dieses Event gesehen und habe gedacht, ich weiß zwar noch nicht, warum ich mich da anmelde und wozu es gut ist. Deswegen, ich weiß auch relativ wenig davon, aber es wird irgendwie seinen Sinn haben und ich glaube, wenn die 90 Minuten um sind, werde ich für mich wieder ein kleines Puzzlestückchen mehr gefunden haben und bin sehr gespannt, wo meine eigene Reise dann irgendwann ein Ziel finden wird, wo es halt hingeht.
Super, danke. Philipp und anschließend Madeleine.
Ja, hallo in die Runde. Ich auch Nordrhein-Westfalen, Susanne, ein bisschen südlicher. Wenn ich nördlicher wäre, dann dürfte ich deine Heimatstadt Erwähnung, müsste ich dir mit Widerstand reagieren, also südlich von Köln in Bonn. Ja, ich bin total spannend, wie viele Überschneidungen schon da sind, ob es diverse Lebensmittelpunkte oder die Träume davon sind, der OE-Hintergrund auch aus dem Studium tatsächlich noch oder die NLP-Ausbildung. Ständige Transformation, also so wie Susanne, 15 Jahre bei einem Unternehmen habe ich nie geschafft. Ich bin auch seit, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahren, Freiberufler als Trainer, Coach, Berater, systemische Organisationsentwicklungsberatung. Das Letzte, was ich als Ausbildung gemacht habe vor 2 Jahren. Und bin heute mit Neugier hier, vor allen Dingen, weil mir vom Markus so viel vorgeschwärmt wurde. Und da dachte ich, dann will ich den mal sehen. Und wer hat geschwärmt? Die Ulrike Maas, mit der bin ich nämlich zusammen viel unterwegs.
Danke, Madeleine und abschließend der Matthias.
Genau, also ich bin gegebenenfalls die Jüngste in der Runde. Ich bin 34, lebe und arbeite in Chemnitz und bin seit gut 9 Jahren im HR-Bereich tätig, aktuell als HR-Business-Partnerin, betreue verschiedene Entities hier in Deutschland, also zum einen in Sachsen, zum anderen aber auch in Bayern. Also da verschiedene Unternehmen quasi unter einem Hut bei mir. Als Tochterunternehmen eines großen Konzerns sind wir natürlich mit dem Thema Transformation konfrontiert. Also das ist tatsächlich nichts, was quasi neu ist. Und da gibt es immer viele Änderungen, die natürlich ja auch nicht immer ja viel Vertrauen und Mut mitbringen, sondern auch manchmal eben das, was Markus angesprochen hat, dass man auch so ein bisschen missgünstig vielleicht mit diesen ganzen Themen ist, aber auch so ein Stück weit Resignation damit kommt. Und ich fand das Thema sehr interessant. Das ist auch ein Thema, was uns weiter auch beschäftigen wird, was, denke ich, auch ein wichtiges Thema ist. Transformation nicht nur für einen selbst, sondern natürlich eben auch im Unternehmensumfeld. Und wir haben mit Markus schon verschiedene Kontakte gehabt, haben schon verschiedene Workshops mit ihm gemeinsam gemacht, die alle sehr erfolgreich waren. Das hat immer sehr viel Spaß auch gemacht, hat uns viel gebracht. Und deswegen dachte ich, interessantes Thema. Ich bin dem einfach mal ganz offen gegenüber und wollte mir das heute gerne mal anhören.
Matthias.
Ja, also Matthias aus Starnberg, das liegt da südlich von München in Bayern. Und ich bin schon seit 20 Jahren in dem ganzen Transformationsgeschäft. Früher hieß das ja noch nicht Transformation, hatte immer andere Begrifflichkeiten. Aber im Grunde genommen im Change-Geschäft, habe eine Change-Management-Ausbildung auch vor 10 Jahren gemacht und bin da immer mit diesem Thema jetzt seitdem verbunden, in den letzten Jahren sehr stark im Bereich der digitalen Transformation. Und was mir eben auffällt, ist, dass das Thema Führung und Leadership immer wieder auch ein ganz wichtiges Thema ist. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen stärker meinen Schwerpunkt drauflegen. Ich selber bin auch in einer Transformation, bin sozusagen ja, Arbeit suchen, wie man so schön sagt. Aber habe jetzt mein letztes Unternehmen vor einem Vierteljahr verlassen und ja, bin auch jetzt in so einer Orientierungsphase und lerne auch in einer solchen Phase ganz, ganz viel. Und ich musste gerade lachen, das Gefühl der Inkompetenz, wenn man sich sozusagen auf neue Richtungen einlässt, auch als vielleicht Führungskraft, das ist immer auch sehr spannend und dann immer auch die Frage, was kann man sich selber auch zumuten und ja, und dann natürlich mal diese Perspektive einzunehmen, wie kann man jemanden, der in einem solchen Transformationsprozess steckt, wie kann man dem denn helfen, wie kann man den unterstützen? Und ich bin sehr gespannt, welche Antworten ihr da findet zu dem Thema.
Super. Ja, vielen Dank. Nur zur Info, die Hanna, die musste sich ausklinken, die ist zwar jetzt hier im Call drin, sie wird nachher wieder dabei sein, ja? Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich habe hier eine Nachricht von ihr bekommen. Und lasst uns doch mal eintauchen und wirklich gemeinsam dieses Tool ausprobieren. Und dafür brauchen wir ein gemeinsames Thema. Und ich hätte vorgeschlagen, vielleicht hat es ja schon langsam für den einen oder die anderen Bart, ne? Weil das Thema ist so omnipräsent. Der Wandel durch KI auf der anderen Seite, ja, ist es halt was, was uns wirklich alle betrifft. Und ich war gestern einen Tag lang in Nürnberg auf der kommunale Messe, weil ich gerade an einem Programm arbeite, wie kann man Gemeinden, ja, danke Philipp für deine Nachricht, Wie kann man Gemeinden und Städte dabei unterstützen, dass sie die Transformation nennen, das sind ja auch mehrere gleichzeitig, vor Ort unterstützen können, weil der Wandel in Städten und Gemeinden, in Kommunen doch eine sehr langsame Geschwindigkeit hat. Ist immer die Frage, wer sieht es so? Ne? Also die Bürger sehen das so, die Menschen, die Gewerbe treiben beispielsweise, sehen das so. Und die, die hinter den Gewerbetreibenden stehen, das sind Finanzierer, die sagen, also es nützt mir gar nichts, wenn ich als Sparkasse oder als ne, Finanzierer für Projekte das Geld zwar zur Verfügung stellen könnte, aber wenn ich es nicht loswerde und die Projekte nicht lostreten, dann nicht losgehen, das lange dauert, dann ist keinem geholfen. Also da gibt es ganz klare Interessen, wirklich diese Transformation auch stattfinden zu lassen. Also auch in dem Bereich ist es gerade ein wichtiges Element. Und ich habe übrigens auch ganz viel KI gesehen gestern, fand ich auch nochmal ganz interessant. Denn die Gemeinden haben die Notwendigkeit, die kriegen kein Fachpersonal mehr. Und das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Und dann muss halt die KI wirklich Aufgaben übernehmen. Und das funktioniert da heute schon. Ich habe eine Demonstration gesehen, wo eine KI angelernt wurde, Verwaltungsaufgaben zu übernehmen, zum Beispiel einen neuen Perso ausstellen. Und die KI konnte das am Ende. Zwar mit digitaler Hilfe, das kennt ihr vielleicht schon aus euren Gemeinden, wenn ihr so einen neuen Ausweis braucht, kannst du ein Foto machen lassen und so, aber du kannst wirklich dann, die KI macht dir einen neuen Perso. Das ist echt interessant, ja. So, dann hoffe ich, dass ihr da ausreichend auch ein bisschen mitreden könnt. Mitmachen. Und ich würde gern miteinander anfangen bei dem Thema Ich. Und da habe ich eine Leitfrage und mein Vorschlag ist, lasst uns doch einfach mal unsere Gedanken, die wir haben, in den Chat reinschreiben dazu. Und wir können dann anschließend das kurz auswerten. Ja? Frage lautet nämlich, was löst denn der KI-Wandel in mir aus? Verzweiflung, die Tiefe geht verloren, gleichzeitig Mut. Also da war sie wieder, ne? Die berühmte Ambivalenz. Es ist so beides irgendwie. Angst, Freude hat so zwei Strömungen immer. Das ist eigentlich so ein ganz typisches Phänomen für viele transformative Prozesse, dass es so dieses beides hat. Du weißt auch gar nicht persönlich jedenfalls, wo das mal enden wird, ne? Würde ich mal sagen. Vielleicht können wir noch zwei, drei Stimmen dazu haben. Also zu den Worten mal noch ein bisschen Erklärtext.
So, wenn ich was sagen darf, also das stimmt, also bei uns ist es sehr, sehr präsent. Also, wir digitalisieren Jahresabschlüsse. Und das ist imposant, was mittlerweile schon funktioniert. Auch Zeugnisse, die ich schreiben muss, es ist ein Traum. Ich gebe da ein ChatGPT per Eckdaten ein, da kommt ein Zeugnis raus. So schön könnte ich es niemals formulieren. Also ich sehe wirklich gerade so wirklich tolle Zeiten auf uns zukommen. Sicherlich klarerweise, man muss sich mit dem beschäftigen. Das ist wie damals im Handy auch oder im Internet. Ich meine, wenn du dich nicht mit dem beschäftigst und nicht da was tust, dann bist du abgehängt und dann läuft es ohne dich ab. Das heißt, ich glaube, wichtig ist die persönliche Haltung. Wie gehe ich ran? Gehe ich mit Angst ran? Gehe ich mit Abweisung ran? Oder gehe ich mit Interesse ran, mit Neugierde, mit Freude? Und ich glaube, diese persönliche Haltung, ich habe jetzt ein bisschen so mitnotiert, was ich so gehört habe, ist ja, es war ein bisschen sehr negativ formuliert, auch die Transformation. Immer so ein bisschen mit, ach, Verbitterung und Verzweiflung und ach Gott, kommt so viele Dinge auf mich zu. Also diese persönliche Haltung finde ich so ein ganz wichtiges Thema, wie man an die Dinge rangeht.
Ja, übrigens, Verbitterung hatte ich auch erst gedacht, ist keine Haltung, leider, sondern ein Phänomen, das auftaucht. Also, es scheint so zu sein, dass manche Menschen in dem, was sie erleben, das ist nur eine Randnotiz, ja, dass sie sich dagegen gar nicht wehren können. Also, wenn du mal in einem inneren Zustand bist,
Ja.
wo es so weit ist, dann ist es wie so ein Automatismus, den du nicht abfahren kannst. Und übrigens, auch da der Michael. Linden heißt er. Nee, Linden, genau. Michael Linden. Sehr interessante, sehr ausführliche, ist immer ein bisschen ausführlich, aber hat er beschrieben, ne? Also bis hin zum Suizid und bis hin zum gemeinsamen Suizid sozusagen, Leute, die in Ämter gehen und einen Kanister Benzin haben und nicht nur sich anstecken, ja? Nicht nur sich anzünden. Also das nur am Rande. Ja? So dramatisch muss es ja nicht sein. Aber man hört es auch mit der Haltung. Ja? Haltung ist wichtig. Wie definiere ich die? Wie nehme ich die ein? Was ist, wenn ich die verlasse? Wie komme ich dann wieder rein? Ja? Das sind da, glaube ich, wichtige Fragen. Ja? Gibt es noch andere Kommentare?
Also für mich ist es ein spannendes Thema, speziell im Unternehmenskontext, weil es natürlich die Arbeit sehr erleichtert und wir arbeiten im Rahmen der Softwareentwicklung, also das KI natürlich ein Thema, was uns tagtäglich begleitet. Natürlich schwierig in Hinsicht Datenschutz, also mit wie viel Daten darf ich die KI eigentlich füttern und wann wird es zu viel und wie viel lernt die KI quasi und kann auslesen, wenn ich die auch noch mit sensiblen Firmendaten füttere. Also wo es dann tatsächlich eben auch schon im Hintergrund Überlegungen gibt, wie viel ist da sinnvoll reinzuladen und wo hört es dann auf und eben auch Diskussionen, welche Programme kann ich nutzen, inwieweit ist der Datenschutz da quasi ausgewogen oder eben auch nicht. Aber ich finde eben KI auch im persönlichen Umfeld spannend. Also mein Mann hat einen Sohn, der ist jetzt 15 und für den ist eben KI alles gerade aktuell. Also die macht seine Hausaufgaben und gibt ihm alle Lösungen für alles Mögliche. Also wir haben das letzte Mal uns über ein Praktikum unterhalten und er hat dann eben einfach die KI gefragt, hey Mensch, welches Praktikum oder welchen Beruf kann ich später mal machen, in dem ich das höchste Geld verdiene? Also das sind dann wirklich so Fragen, die jetzt der KI gestellt werden. Also dort ist es tatsächlich ein Stück weit erschreckend, weil eben auch der KI alles geglaubt wird. Also es ist dann eben schon schwierig, weil er dann eben sagt, ja, aber die KI hat doch gesagt, warum soll denn das nicht stimmen? Und einem Kind eben zu erklären, hey, komm, du musst all das auch natürlich noch hinterfragen, was die KI dir erzählt. Und also ich persönlich sage, die KI ist auch nur so schlau wie der Anwender, der davor sitzt. Das ist immer so mein Prinzip dazu. Und das ist natürlich eben auch im Arbeitskontext natürlich erleichtert die KI Arbeit in vielen Bereichen. Also ich nutze die auch gern, um mir Texte erstellen zu lassen oder eben auch Informationen zusammenfassen zu lassen. Das macht es unglaublich einfach. Aber man verlernt auch ein Stück weit, sich dann noch selbst mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, weil die KI natürlich die einfachere Lösung ist und man sich dann wenig damit beschäftigt. Hey, setz du dich doch mal hin, nimm dir die halbe Stunde Zeit und überleg dir mal einen guten Text oder wie auch immer, sondern das ist ja wirklich alles viel KI getrieben und ein Stück weit geht vielleicht auch, sag mal, die eigene Intelligenz ein wenig flöten, weil man sich dann wirklich einfach nur noch auf die KI verlässt.
Ja, absolut. Danke, das ist ein toller Beitrag, der noch was zum Thema Ich-Perspektive, was das so auslöst, ne? Arbeitserleichterung, vielleicht beschäftigt man sich gar nicht mehr mit den Dingen, lernen. Also man muss sich gar nicht so aneignen, ne? Dass man so gewisse Fähigkeiten gar nicht mehr hat, sondern man lässt die KI machen und lässt es dann darauf beruhen. Ja, so kann alles passieren. Gleichzeitig ist es natürlich Dinge enorm beschleunigend. Also ich nutze es täglich, wenn ich ehrlich bin. Ja? Da habe ich keine Skrupel. Aber am Ende ist dann schon die Frage, wie viel ich stecke dann in einem Ergebnis drin, wenn ich sie nutze. Okay, ja, vielleicht lasst uns mal die Perspektive wechseln. Ne? Lasst uns mal gucken, welchen Einfluss KI auf eine Beziehungsperspektive hat. Und da wäre jetzt mal die bisschen darauf maßgeschneiderte Frage, wie verändert KI unsere Beziehungen und die Zusammenarbeit? Okay, ja, wir könnten ja mal ein bisschen uns Fragen stellen oder auch die eine oder andere Seite noch vertiefen. Ich meinte das so, ich habe konkrete Erfahrungen mit der Formulierung von E-Mails. Und auch ich bin ein Mensch und manchmal emotional und ich habe mir eine Sache angewöhnt. Ich formuliere manchmal die E-Mails, wie ich sie sofort ausdrücken würde, impulsiv aus mir raus. Ja? Also, und ich bin gerade in einem sehr schwierigen Change-Projekt, wo es auch immer wieder emotional hochhergeht. Ich merke bei mir die Tendenz, wir alle haben so innere Abwärter. Wo ich dann immer denke, meine Güte, ist das ein Kindergarten, ja, und ich muss dann, fühle mich berufen, da immer wieder Ordnung herzustellen und zu appellieren an guten Umgang und so. Ich habe einmal mit ChatGPT eine E-Mail geschrieben. Da habe ich mal so richtig frei von der Leber weg, wie ich es jetzt eigentlich gerade da mal sagen würde. Ja, hört auf mit dem ganzen Kindergarten. Es ist so unwürdig. Und dann schreibe ich immer unten rein, war mal irgendein Hack, den ich irgendwo gelesen habe, und poliere mal diese E-Mail nach Dale Carnegie. Und da ist im Prinzip immer am Un das endet immer mit einer Einladung zur Kooperation. Das ist so, egal wie es formuliert ist, ne? Und ich habe die E-Mail dann für gut befunden, dachte schon bei mir, meine Güte, so hätte ich es jetzt gerade echt nicht rausbringen können, war aber selber schon viel sanfter gestimmt, als ich las. Also es hat was mit mir gemacht, wenn ich mal so sagen darf, wie das da formuliert war, und dachte, ja Mensch, eigentlich ist es ja so. Also Frieden bewahren kann man jetzt nicht, indem man da laut auch noch reinruft, obwohl es mir danach gewesen wäre. Diese E-Mail, die hatte so einen durchschlagenden Erfolg. Also sie war an mehrere gerichtet, und die hatten nicht nur dazu geführt, dass sich alle dann auf den geplanten Workshop viel besser einlassen konnten, sondern dass also es war wie so Mindshift. Ja, lass uns. Also so sehr, die Botschaft ist ganz anders angekommen. Also insofern war das für mich ein Erlebnis, wo ich denke, es ist mir auch wirklich tief in Erinnerung geblieben. Durch den Einsatz von KI war es mir möglich, nicht mich, mein Impuls wäre gewesen, mich von denen abzutrennen, zynisch oder wie auch immer. Wenn ich es ganz ehrlich kommuniziert hätte, war vielleicht gerade gar nicht in der Lage, das fachlich, sachlich gut zu machen. Und durch den Einsatz habe ich was ausgelöst, wo die Leute dann einfach zusammengefunden haben. Und ich finde, das ist doch echt ehrenwert, ja. Ich selber auch. Man war denen selber innerlich mehr zugeneigt.
Markus, ne, ich habe auch schon viel ausprobiert. Du kannst KI beschimpfen, der geht nicht drauf ein. Oder KI geht nicht drauf ein, bleibt immer freundlich, immer höflich. Und ich glaube, da kann man tatsächlich auch viel lernen. Wenn man dann einfach sagt, so egal welche Situation gerade ist, schau einfach auch auf die ja, respektvolle, auf den respektvollen Umgang aufeinander. Oder? Habt ihr auch schon mal erlebt, ne? Man kann ja auch, Mensch, das ist jetzt eine blöde Antwort, ich hätte gern was anderes. Und dann kommt wieder ein Lob, eine Anerkennung und dann geht es wieder weiter und wieder weiter. Meine Kinder haben das auch mal getestet. Es ist unglaublich, wie viel einfach Positivität da immer drin ist.
Positivität, es ist drauf programmiert. Also du hast schon eher so gesagt, es ist kein
Ja.
Er, es ist Es. Es ist drauf programmiert, immer freundlich zu sein. Du kannst Es nicht
Genau.
aus der Fassung bringen. Und es ist, glaube ich, hilfreich, so wie Markus sagt, wenn ich hässig bin, sagt der Spitzer, ne? Wenn ich hässig bin, erstmal vielleicht mal das da drüber laufen lassen, damit ich ein bisschen selber runterkomme. Was aber schon so ist, manchmal im Leben braucht es halt doch ein Stückchen Emotionalität, was halt AI noch oder KI noch nicht hat oder nicht hat oder nicht haben sollte in dem Sinn. Weil manchmal muss man wirklich mit der Faust auf den Tisch hauen, damit man Gehör bekommt. Das ist die Frage, die Balance, ne?
Also das, was du gerade beschrieben hast, Markus, das ist ja ein total nützlicher Separator gewesen. Und du hast dann, bei dir hat ein Lernprozess angefangen. Und ich weiß gerade nicht, ich glaube, Susanne war es, oder nee, Madeleine auch. Aber was heißt das, wenn Menschen, die unreflektiert sind, das machen? Also, ne, was hat das dann mit unserer Menschlichkeit, wie der Herbert das auch gerade anspricht? Also, ich finde, das wird ein Riesenfass an der Stelle, wo ich denke, wow, ne, wenn es eine Programmierung ist, freundlich zu sein, was ist denn, und dann gehe ich ganz schnell in die Sinnperspektive auch. Ne? Also erstmal die Systemperspektive natürlich, was macht das sozusagen mit Systemen, wenn die dann alle so freundlich miteinander umgehen, also den Bezug auch zur Eigenemotionalität dann möglicherweise, das könnte ja eine Folge sein, wenn ich das dauerhaft machen muss, weil ich so voller Wut bin, dass ich mich überhaupt nicht mehr ausdrücken kann und das sind immer Filter durch die KI. Dann kann ich mir das direkt so vor den Mund schnallen und dann rede ich ganz anders. Aber was macht das auch in der Beziehung zu mir und zu anderen? Und was ändert sich dann im System, wenn es eine Programmierung ist, die ja erklärtermaßen überhaupt keine spirituelle Anbindung hat und auch nicht emotional ist? Dann sind wir alle freundlich zueinander. Aber spüren wir uns dann noch? Sind wir noch Menschen? Also das finde ich total spannend. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber das löst
Also
es
ich finde
gerade
es
bei mir aus.
großartig, was
Vielen
du
Dank.
sagst, ne? Weil es kann ja auch eine Entfremdung sein. Da ist so ein dritter Agent im Spiel, der unsere Kommunikation verändert, und dann kann es tatsächlich sein, dass wir uns möglicherweise nicht mehr spüren oder in so einer Bubble-Welt leben, weil wir die direkte Kommunikation des, wie es den anderen geht, gar nicht mehr mitkriegen. Die Wut, der Ärger. Und dann leben wir in einer Welt, wo es alles nur noch freundlich ist, aber in Wirklichkeit sind vielleicht alle anderen am Kochen, ja. Es ist ja auch eine Schein, also ein Schein.
Das ist die Matrix dann. Ich
Dann
stelle mich aber
die
stumm, sonst fange ich höre ich hier nicht mehr an.
Ultramatrix, ja. Genau.
Ultramatrix.
Wer von euch war lately mit Dating beschäftigt? Ich habe gehört, mir sagen lassen, dass du sehr erfolgreich bist, indem du dir WhatsApp-Nachrichten von ChatGPT schreiben lässt. Es führt zu sehr viel mehr Dates. Also ich glaube, das ist auch noch etwas, wo was Einfluss auf, also mal etwas humorvoll, ja. Da gibt es auf YouTube ein paar Spezialisten, die das dann auch irgendwie filmen, ja. Und wo du das mal, also es ist unterhaltsam, ich gestehe, ich fühle mich unterhalten. Also Tinder mit KI. Es ist aber auf eine andere Art, eigentlich bläst es so ein bisschen ins selbe Horn, ja. Also es macht was mit unserer Beziehung. Wir sind nicht mehr, das heißt authentisch, ne? Wir sind irgendwie optimiert durch den KI-Einsatz. Und es führt ja vielleicht sogar dazu, dass diejenigen, die das nicht machen, in Beziehungen gar keine Beziehungschance mehr haben, ja. Weil wenn du nicht optimiert auftrittst, dann sortiere ich gleich aus. Ist aber irgendwie komisch. Red Flag. Also es ist einfach nur einmal so noch ein Gedanke reingeworfen, wenn es um persönliche Beziehungen geht, wie könnte KI da die Beziehungen verändern? Habt ihr noch was im Sinn, was ihr teilen wollt, als Geschichte, als Story, als... Sonst würden wir mal ein Stück weitergehen. Also danke, Hanna, übrigens für deinen Beitrag, ja. Mit der Zeit werden wir das Authentische umso mehr schätzen. Also das eine, man merkt wieder auch diese Polarisierung, das kam oben ja auch schon, ja. Dass wir Menschen merken, mit einem Menschen ist es einfach menschlich. Und mit der KI ist es halt optimal, aber vielleicht irgendwie echt. Oder vielleicht auch echt, weil die ist halt so programmiert. Aber es ist, und manchmal lassen wir uns vielleicht verführen, das auch, dieses Optimist, dieses Optimale als den Zustand zu sehen, der eigentlich erstrebenswert ist. Ja? Das ist ja auch nochmal die Frage, wie komme ich da eigentlich dazu, dass ich das in menschlichen Beziehungen erstrebenswert finde. Ist schön, wenn mal ein Kollege mir nicht widerspricht, sondern immer nur lösungsorientiert gleich die nächste Idee auf den Tisch knallt, wenn ich dem dann sage, aber das passt mir jetzt gerade gar nicht, was du da so entwickelt hast. Ja? Während ein richtiger Mensch immer sagen würde, du stopp, wir hören jetzt mal auf hier, so geht's nicht. Ja? Das ist schon spannend. Kleiner Fun Fact noch, also die Eva hat bei uns sehr stark, ist bei uns sehr stark dafür verantwortlich, das KI-Thema voranzubringen. Und von Eva habe ich gelernt, dass man die KI nach Rückmeldung fragen kann. Das könntet ihr auch mal machen. Wie erlebst du mich als User? Das ist sehr spannend, was da rauskommt. Also erstmal bin ich erstaunt, wie tief so eine Rückmeldung sein kann. Also wenn du jetzt anfängst, deine KI zu beschimpfen, dann wirst du das sicherlich mitbekommen, dass du da auch dann eine entsprechende Rückmeldung bekommst. Und ich finde, Feedback, das du bekommst, hat ja eigentlich normalerweise immer Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Menschen. In dem Fall weiß ich nicht, ob es deine Beziehung zur KI verbessert oder ob es deine Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, verbessert. Aber wenn du dir ganz viel zum Beispiel zu der Art, wie du kommunizierst mit der KI oder wenn es um Kommunikationsthemen geht, es geht richtig auf eine Metaebene, dann sei mal überrascht, was du dir da an Rückmeldung abholen kannst. Ja? Also ich bin da durchaus positiv überrascht, weil ich denke, ich fühle mich einerseits gesehen und andererseits herausgefordert, was mir da zurückgemeldet wird, weil da könnte auch ein Fünkchen Wahrheit dran sein. Also so blinde Flecken damit auch mal aufzudecken, finde ich auch ganz spannend. Ja, lasst uns mal einen Schritt weitergehen. Wie verändert, also welche Muster und Dynamiken seht ihr denn in euren Systemen, Organisationen? Da wäre ich mal gespannt. Ich mache mal schnell die Frage 3 rein. Dann haben wir da so einen Separator.
Okay. Markus, anhand der Antworten kriegt man schon mit, dass wir schon mittendrin sind. Ne? Das wäre vielleicht vor 2 Jahren nochmal anders gewesen.
Genau.
Viel Erfahrung im Raum.
Selbst vor einem Jahr, glaube ich, war es immer.
Ja, dann viel Erfahrung, viele eigene Gedanken.
Ja, super. Auch die Leistungseinschätzung von Mitarbeitenden. Ne? Das finde ich auch ganz. Kriminalität wird zunehmen, klar. Es hat manchmal so ein bisschen was, sich mit fremden Federn schmücken. Ne? Also du hast da so einen Kollegen, der macht es dann für dich und dann verkaufst du es als dein eigenes und schon weiß ja gar nicht mehr, die Einschätzung. Oder vielleicht kann man ja irgendwann anerkennen, dass jemand einfach nur richtig gut prompten kann, um da richtig was dabei rauszuholen. Aber ja, vielleicht habt ihr Lust, das nochmal ein bisschen zu kommentieren, was da gerade an Themen genannt wurden. Ich gucke da auch noch mal gerade durch.
Also das Schulungsthema, was Odi angesprochen hat, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Für alle Mitarbeiter, denke ich. Also klar, natürlich, Uli, du sprichst jetzt sicherlich für dich, aber ich denke auch im Bereich, ja, auch der jungen Leute braucht es da Schulung. Also gerade eben auch in jedem Bereich eigentlich, wie wende ich das an? Welche Daten teile ich, wie tief darf ich gehen und was mache ich eben vor allem auch mit den Daten, die mir die KI gibt? Also kann ich alles auch einfach ungesehen glauben, quasi, was aus der KI rauskommt oder wie viel muss ich noch nacharbeiten? Und da ist eben auch das Thema, was ich genannt habe, eben, dass Leistungen von Mitarbeitern eben teilweise nicht mehr real eingeschätzt werden können, weil die KI ja mittlerweile so viel kann, also eben jetzt eben auch im speziellen Bereich der Softwareentwicklung. Ich meine, ich tippe dort einen Code ein und die gibt mir das Ergebnis raus quasi. Also sie programmiert ja auch schon für mich. Sodass gerade bei neu ongeboardeten Mitarbeitern, wo man vielleicht eine Probezeiteinschätzung machen muss, man teilweise gar nicht mehr so wirklich weiß, was kommt denn jetzt aus der KI oder was ist denn eben wirklich noch das Gedankengut des Mitarbeiters. Und vielleicht einige dann auch besser dastehen, als sie es eigentlich sind, eben weil man das gar nicht mehr so gut nachprüfen kann. Also man muss dann auch wahrscheinlich prüfen, inwieweit ist der Einsatz von KI sinnvoll? Welchem Mitarbeiter gewähre ich das quasi? In welchem Stadium vielleicht auch? Wie kann ich den Nutzen der KI gegebenenfalls auch einschränken, dass das eben alles noch messbar ist und bleibt? Also das sind, denke ich, so Themen, die
Ganz
wichtig sind.
spannend. Ja, zu dem, was du gesagt hast, Madeleine, Schulung und Aufklärung ist aus meiner Sicht notwendig, um auch die Angst aus der Bevölkerung rauszunehmen. Also so viel irgendein skandinavisches Land macht es in der gesamten Gesellschaft, ihre Menschen aufzuklären, wie sie Fake News ja, entlarven können und damit umgehen können. Und das wäre meines Erachtens eine Aufgabe des Systems, sprich der Gesellschaft und damit der Politik.
Ja, stimme ich dir zu. Also es ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Ich merke es auch an mir selbst tatsächlich. Also ich bin viel im Bereich Social Media unterwegs, nicht weil ich viel poste, aber weil ich mir viele Beiträge anschaue und komme immer wieder an den Punkt, jetzt umso mehr, dass ich hinterfrage, ist der Beitrag echt? Oder ist der KI generiert? Weil es sind so viele Falschmeldungen einfach unterwegs und man ist einfach auch so schnell in dem, hey Mensch, hast du schon gehört, das und das ist passiert oder hast du das schon gelesen, der und der ist mit dem und dem oder wie auch immer. Und dann hinterfragt man selber nochmal, hey Mensch, kann das eigentlich stimmen oder ist es jetzt Quatsch? Aber tatsächlich besteht gefühlt ein Dreiviertel in Social Media einfach nur noch aus irgendwelchen Falschinformationen. Und das kann natürlich nicht nur im Unternehmen zu Problemen führen, aber natürlich auch im privaten Umfeld. Also gerade wenn man sich auch das Thema KI-generierte Fotos anschaut, also ne, Thema Essstörungen bei Kindern oder wie auch immer, es bringt ja wirklich so viele schwierige Themen auch mit sich oder was Markus eben erst angesprochen hat, auch klar, das sehr, sehr schlimme Thema Suizid. Also da gibt es ja wirklich Themen, die da wirklich vorangetrieben werden durch eine KI. Aber wo ich dir absolut zustimme, Oli, wo es da eben auch natürlich das Thema Schulungen, Verständnis, wie geht man mit den Informationen um und wie erkennt man das eben, ob das KI ist oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ja.
Ich habe vorher den Aktionismus noch reingebracht. Ich meine dann immer sozusagen die Fantasie, wir brauchen jetzt ganz viele KI-Use Cases. Ne? Die einen wollen ganz viele Use Cases, also wie benutze ich denn das, was auch irgendwie verständlich ist. Die anderen sagen, das betrifft uns doch gar nicht. Also jetzt machen wir mal bitte so weiter wie bisher, das kenne ich auch noch. Aber wenn ich die beiden Extreme betrachte, dann würde ich sagen, das ist natürlich auch ganz, also beides kommt ja aus Kontrollverlust. Ne? Ich kann es nicht kontrollieren, also entweder blende ich es aus. Oder ich will es kontrollieren, indem ich es analytisch runterbreche. Und das sehe ich halt in den Systemen reihenweise, ne? Also ich kann es nicht kontrollieren. Und systemisch betrachtet könnte man natürlich auch sagen, also wir haben sowieso einen Shift in Organisationen, den wir seit einigen Jahren beobachten, so ein bisschen der Übergang von so einer Hierarchielogik in Organisationen zu einer Netzwerklogik. Netzwerklogik zum Beispiel, ich meine, wenn jetzt jemand KI nutzt und seine eigene Leistung nicht mehr einschätzbar ist, dann setzt er sozusagen die Hierarchie und die Kontrolle, die da vorher aufgesetzt worden war, außer Kraft, ne? So, theoretisch könnten ja möglicherweise alle irgendwie KI nutzen und dann kann man immer noch gucken, was kommt denn dabei raus. Also ich glaube, dass sich darin einfach auch zeigt in den Systemen, dass die Hierarchielogik immer weniger wird und die Netzwerklogik immer mehr steigt. Vernetzt ist ja eigentlich alles schon, aber jetzt meine ich eher auch mit wirklichen Informationen. Und das hat einfach Auswirkungen, ne? Diese Dynamiken, die stärker auf einer Netzwerkebene wirken als auf einer Hierarchieebene. Und ich glaube, Organisationen müssen sich damit auseinandersetzen, was das für sie organisatorisch heißt. Ne? Wir sind ja jetzt hier bei der Systemperspektive.
Also ich habe eine Frage zur Thematik KI und Leistungsbeurteilung.
Ja.
Und ich kann das nicht auflösen, weil es geht doch rein um Ergebnisse und Erfolge. Und werden die erreicht, werden die überschritten, werden die unterschritten? Was leistet da KI dazu?
Ja, heute werden halt Menschen leistungsorientiert bezahlt, ne?
Ja, aber es gibt ein, was weiß ich, ich kenne es halt so in Unternehmen, es gibt eine Zielvereinbarung und es gibt ein Ergebnis daraus.
Ganz genau. Ja, und ich könnte jetzt mal mutmaßen, ich meine, in einigen Organisationen gibt es ja schon den Trend hin zu Unternehmenszielen, weg von Einzelzielen, also. Auch eine gute Freundin von mir ist Spezialistin für Zielvereinbarungssysteme in Organisationen, die sagt, ich führe praktisch nichts mehr ein mit Individualzielen, ich führe nur noch Projekte durch, wo Gruppen, Team- oder Unternehmensziele im Vordergrund stehen, auch mit der Anpassung der entsprechenden Systeme, die das messen und dann hinterher natürlich der Frage, wie wird dann der Bonus verteilt? Das finde ich einen interessanten Trend. Und so, dass halt der einzelne Mensch an sich gar nicht mehr messbar wird, ja, dass es einfach nur noch ums Kollektiv geht, das auch mit Hilfe von KI messbar erfolgreich ist. Also so weit könnte man gehen, ja. Dann brauchst du vielleicht die Einzelmessung in dem Fall gar nicht. Oder noch schlimmer, Dystopie, frag die KI, wie sie den Nutzer findet. Dann kriegst du da die Personalabteilung. Promptet mal alles raus, ne? Wie leistungsorientiert ist eigentlich dein Nutzer?
Fragt die KI, ist interessant, weil wir wissen ja alle, die KI basiert ja auf einer Datenbank.
Exakt.
Das heißt, die Daten, die rauskommen von der KI, die müssen erstmal reinkommen. Und jetzt ist genau die Herausforderung, dass jetzt die Denker kommen müssen, die dann neue Sachen reinbringen, weil es ja so wie bisher vielleicht nicht mehr funktioniert. Und wie der Uli sagt, Ergebnis zählt. Und ob ich früher einen Taschentrainer hatte oder nicht, klar, mit dem Taschentrainer war ich viel schneller beim Rechnen, aber das Ergebnis ist das Entscheidende. Und heute so Computer ganz normal. Und so wird halt auch der KI ganz normal werden. Und wer mit dem Ding umgehen kann, der hat halt in 5 Minuten das Ding an fertig und kann andere Sachen machen. Wer es nicht kann, der braucht 3 Stunden dafür und wird dann nicht mehr wettbewerbsfähig sein.
Das ist genau der Punkt, was du gerade gesagt hast im Nebensatz und macht dann andere Sachen dafür. Und ich glaube, da liegt dann auch die Leistung oder auch die Leistungsbeurteilung. Ne?
Genau.
Was macht denn dann jemand mit der Zeit, die er oder sie freigeschaufelt hat? Ich habe euch vorher von Emma erzählt. Ich bin gerade Pilotnutzer. Das ist eigentlich eine Verwaltungs-KI, deterministisch statt sozusagen assoziatives Sprachmodell. Die macht genau das, was du der sagst. Das ist der Unterschied. Und ich nutze die oder will die einsetzen hier, um meine Buchhaltung zu automatisieren. Ne, die liest aus den E-Mails die Rechnungen raus, die da ans Unternehmen kommen. Die kann das in Beziehung setzen mit dem, was auf dem Konto außen eingeht. Und die kann dann das, was ich händisch mache, mit LexOffice einfach praktisch mit der Maus eine Rechnung, die in der E-Mail ist, in LexOffice reinmachen. Ich sehe natürlich nicht, wie die Maus nutzt. Das siehst du gar nicht. Ja? Und du siehst dann praktisch nur das Ergebnis, das sie macht. Was mache ich denn mit der Zeit, die ich dadurch gewinne? Ist auch für mich als Unternehmer interessant. Also ich mache das deswegen, weil ich Zeit gewinnen will für solche Themen, für Workshops, für Konzepte und so. Also das ist schon wirklich spannend. Ja, lasst uns vielleicht den vierten Schritt gehen und sozusagen einfach mal nach oben. Wofür ist denn der KI-Wandel da aus einer größeren Perspektive? Ich mache mal hier Frage 4. Wofür ist es da? Wofür ist es gut? Könnte man auch fragen, wenn man da gütig drauf guckt. Wow, tolle Antworten.
Denke ich auch gerade nach. Das ist so, da kommt so viel.
Vielleicht noch ein, zwei Kommentare, sodass wir ein bisschen auf die Zeit achten, aber das ist ja jetzt spannend, ja, was da. Ich fange mal an. Also man sieht, dass halt in der Zusammenarbeit mit der KI nicht nur Ergebnisse entstehen, die schneller sind, sondern es entsteht auch was Neues, von dem wir noch nicht so genau wissen, was es ist, weil wir dafür noch kein Bewusstsein haben. Aber allein durch die Tatsache, dass da wesentlich mehr möglich ist, befreit es auf einer anderen Ebene und das kann ja genutzt werden.
Ich glaube, es ist schon sehr philosophisch, den Sinn für sowas. Also, ich meine, was ist der Sinn für die Automation? Was ist der Sinn für die Industrialisierung und so weiter? Man könnte genauso gut noch auf dem Bauernhof sitzen und selber seine Kartoffeln anbauen. Aber der Mensch ist halt nun mal, wie er ist. Er strebt halt immer nach weiteren Dingen, nach mehr. Und das ist ja genau unser Motor auch. Hätten wir nicht diese Veränderungswunsch, in diese Interesse, Neugierde in uns, würden wir wahrscheinlich noch auf den Bäumen hocken. Aber tun wir nicht. Wir machen anderes. Also ich glaube, es ist mir nicht die Frage, was ist es sinnvoll? Es ist einfach so. Akzeptier es einfach. Der Mensch geht weiter und es sich nicht aufzuhalten. Und die Programmierer haben Freude dran, das Ding auszutesten und werden es weiterentwickeln, weil sie einfach mit Feuer, mit Neugier, die brennen dafür, das zu entwickeln. Ist halt so.
Gut. Ja, du meinst, der Sinn liegt halt im menschlichen Entwicklungsdrang.
Ja,
Ja,
ist
absolut.
so.
Nicht? Das ist Teil von unserer DNA, dass sich sowas entwickelt. Auch wenn wir auf einer individuellen Ebene manchmal Angst haben oder verzweifelt oder wie auch immer wir sind, ne? Ambivalent zumindest.
Genau.
Aber auf einer kollektiven Ebene ist es ein Sinn von Evolution, schreibt der Uli in einem Wort. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall wird es eine Refokussierung geben, das ist klar. Und für mich ist da immer nur die Sache, also nimmt man das hin, Zeit für was? Oder habe ich die Möglichkeit, da einfach tiefer drüber nachzudenken, wenn ich schon durch den Einsatz von KI etwas gewinne, zum Beispiel Zeit, wie nutze ich die denn produktiv? Jetzt anders, ja? Welche Arbeitsmethoden könnten da helfen, also wenn es um Arbeiten geht, die Art und Weise, wie sich Organisationen entwickeln, wie die denken, wie die handeln, wird sich dadurch nochmal deutlich verändern. Und nicht nur beschleunigen, sondern ich glaube auch nicht nur quantitativ schneller, sondern auch qualitativ anders. Was ist die Qualität dann, die dann kommt?
Aber Markus, wie genial ist denn das, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was fange ich mit einer Zeit an, die ich gewinne? Was
Ja,
gibt es Schöneres?
absolut.
Ja. Und es ist doch,
So.
das geht doch durch, ich komme jetzt auf den Herbert zurück, durch alle industriellen Revolutionen. Ja, die Automatisierung, die Industrialisierung mit Automatisierung, dann mit Industrialisierung und, und. Wir gewinnen immer mehr Zeit, effektiv und haben das Gefühl, weniger Zeit zu haben.
Ja, sehr spannend. Ne? Vielleicht sollte man den Fehler jetzt gerade nicht nochmal machen.
Ja.
Ja, da finde ich es auch spannend, aber zu gucken, auf welcher Ebene schaue ich denn die
Genau.
Sinnperspektive an, im Sinne einer Nützlichkeit, also was ist der Nutzen, ne? Mehr Zeit zu haben, um dann noch höher, schneller, weiter irgendwas anderes zu machen? Oder ist es eben vielleicht noch auf einer anderen Ebene, so die Sinnperspektive zu stellen und die Frage, also ne, was ist, gibt es hier einen Auftrag für das ganze System auch? Also hat die Industrialisierung, die Automatisierung, Fließband, ne, diese Produktionssysteme, die wir entwickelt haben, hat das einen evolutionären Sinn, weil der Mensch möglicherweise als Wesen, Entität, wie auch immer, zu höherem noch und dafür dann eben Zeit haben soll. Das sind ja total spannende Ebenen von Sinnperspektive. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade in Unternehmen dann auch, ne, wenn man jetzt versucht, es gerade umzusetzen, diese 4D-Navigation, die auch Transformations-Mentoring dann Nutzen haben soll, also auf welcher Ebene wird die dann, soll die auch beantwortet werden oder ist es dann auch freigestellt? Weil nach, ne, wenn ich nach der direkten Nützlichkeit gucke, dann würde ich sagen, ja, das ist Effizienzerhöhung.
Genau, ne? Machen wir weiter wie bisher, weil es halt die Turbo-Effizienz. Genau,
da können wir noch mehr produzieren, können noch mehr verkaufen, können noch mehr, es ist halt die Frage, wer es irgendwann konsumieren soll, aber gut.
Ja, ja. Nee, und am Ende ist es halt, ich glaube jetzt gerade auch, ne, was erkenne ich, wenn ich alle Perspektiven zusammenführe, gleichzeitig, wenn wir mal den Stunt wagen, aber ich glaube, wir gehen schon in die Richtung, ja. Also ich glaube auch, dass Evolution schon mehr ist als nur die Betrachtung des Sinns, ja, du siehst es auf allen Ebenen. Die Individuen müssen sich jetzt weiterentwickeln. Also ich glaube, wir sind da alle aufgerufen zu lernen. Ja? Die Beziehungen werden sich weiterentwickeln. Wenn wir das einfach nur geschehen lassen, wie Beziehungen sich entwickeln, weil einfach eine Technologie dazwischen ist, dann wird es so kommen, wie es halt kommen muss. Ne? Werden wir in Blasen leben. Aber wenn wir das nutzen, um bewusster Beziehungen zu gestalten, dann kann das ganz schön nützlich sein. Und ich glaube, das ist so aus meiner Sicht jedenfalls eine, wenn ich auf so eine Synthese gucke, eine mögliche Erläuterung, ja. So dieses Kollektiv, ja, genau. Wir können es mit unserer Haltung steuern, schreibt der Uli. Wir sind möglicherweise in der Lage, durch Bewusstsein einfach die Dinge miteinander zu gestalten. Und individuell geht es einfach vor allem darum, wirklich weiter zu lernen, zu gucken. Nicht nur, wie benutze ich das Ding, sondern welche Konsequenzen hat es, wie ich es benutze, zu reflektieren. Ja? Also ich glaube, unreflektierte Nutzung hat eigentlich eher dystopische Folgen als eine reflektierte Nutzung. So. Was geht euch noch
vor? Ich finde, wenn man die Perspektiven zusammenfasst, ne, also hier wird es einfach deutlich, es ist echt ergebnisoffen.
Ja. Es kann so oder so werden. Wenn die
Revolution klar war, okay, wenn wir das jetzt schneller machen, dann ist das Ergebnis, dass das und das kommt. So. Und hier geht es jetzt wirklich, geht es auf. Und ja, also entweder ist es der Untergang der Menschheit oder ist es der nächste Entwicklungsschritt. Ist beides total möglich. Und irgendwas dazwischen sicherlich auch. Aber es ist absolut Ergebnis. Es ist nicht steuerbar, hätte ich gesagt. Also, glaube ich, Steuerungs... Und das hat dann, ne, klar, dann können wir gucken, mit welcher Haltung gehen wir rein. Der Uli schreibt, und wie beeinflussen wir damit auch das Ergebnis?
Ja, wir müssen aufpassen, dass nicht nur Softwareentwickler und Psychologen übrig bleiben.
Ja, absolut.
Ja, es gibt ja schon viele Psychologen, die sich unterstützen lassen in ihrer Arbeit mit Coaches mit der KI. Ja, deswegen bin ich da auch so im Widerstand. Die lassen sich ihre Coaching-Prozesse gestalten und sitzen dann da und tippen nebenher ein und dann kriegen sie von der KI die Frage gestellt, die sie ihrem Coach stellen sollen. Dann kriege ich
die Krise.
Da gehe ich in den Widerstand.
Ja. Wie so oft, ne, gibt es halt das Licht und Schatten. Also ich lasse gerade an der KI arbeiten, die so systemischen Fragentrainer ist für unsere Ausbildungen, dass du sozusagen lernst, wie stelle ich meinen Coaching-Klienten systemische Fragen. Ja? Also das ist ja auch mal ganz spannend. Da hab ich die Hoffnung, dass das zum Licht beiträgt, ja, ein bisschen mehr zu einer guten Entwicklung. Aber klar, ist auch, und was ist eigentlich, wenn sich Menschen ihre Körper lieben, ihr KI-Coach und so, ist ja alles schon passiert. Ja, ergebnisoffen und vielleicht kann man sagen, auch das Thema Bewusstsein ist halt noch dominanter. Also ich glaube, wie in vielen Vorgängen in der Menschheitsgeschichte lässt sich das durch Bewusstsein lösen. Und wenn du jetzt das aber so von global galaktisch auf deinen Alltag reduzierst, dann kann man auch überlegen, wie kann jetzt der Alltag gestaltet werden. Das ist ja die Aufgabe von Transformationsmentoren. Ich hoffe, ihr merkt so ein bisschen, wie es ist, durch diese vier Perspektiven durchzugehen, was da entsteht, wie man jetzt möglicherweise auch in einer Organisation zum Thema KI nochmal ganz anders handlungsfähig wird, ja, als nützliches Modell, so ein Transformationsthema zu durchdringen. Und jetzt sozusagen in das Gespräch zu gehen, wie wollen wir denn jetzt möglichst sinnvoll die nächsten Schritte gestalten, außer nur Turboeffizienz. Also das ist so ein Stück weit die Idee, die hinter der 4D-Navigation liegt. Also ich zumindest habe so das Gefühl, das erfüllt sich gerade ein bisschen in unserer in unserem Zusammenwirken. Das ist zumindest die Absicht, das Werkzeug so zu nutzen. Gut, ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen inspirieren. Ihr dürft es gern nutzen. Wir werden das mal gucken, wie wir das euch zur Verfügung stellen können. Ich bin sicher, es wird vielleicht sogar einen LinkedIn-Post dazu geben. Dann könnt ihr es euch auf LinkedIn runterladen. Einfach als quasi Open Source mal zu gucken, wie kann man damit gut arbeiten. Und ich gucke so ein bisschen auf unsere Zeit und vielleicht darf ich einfach noch einen Schritt weiter gehen, Uli,
Ja.
rüber zu dir, einverstanden?
Gerne, ja. Gerne.
So, warte mal.
Na? Das ist tatsächlich wurde es ja gerade auch schon klar, ne? Wenn man auch das Wofür erkennt, dann ist man viel handlungsfähiger. Und diese Format-Methode, dieses Modell, ist tatsächlich ein Modell, mit dem auch Führungskräfte ihren Mitarbeitenden auch das nahebringen können. Was ist es denn jetzt genau, worum es geht? Wir haben es jetzt hier einfach mal aufgeschrieben. So, es ist dieses, ne, über ein Jahr, wir haben 1,5 Jahre, das Haltung und Wirksamkeit formt. Die Ausbildung geht über 9 Monate, so in 9 Monaten, in über 9 Schritte, 9 Module, 2 oder 3-tägige Module. Es sind immer Markus und ich mit dabei als Lehrtrainer in der Ausbildung. Es gibt dazwischen die Peer-Group-Arbeit und so weiter. Also ganz genau, wie es aufgebaut ist, was sind die Module und so weiter, das findet ihr ja dann auch auf der Homepage und in den Unterlagen. Aber Frage ist, warum machen wir jetzt genau dieses? Warum so eine Ausbildung? So, weil Unternehmen zunehmend einfach einen ganz großen Veränderungsdruck haben. Es geht nicht um eine Veränderung, die nett wäre, sondern es geht um die notwendigen Veränderungen. Das, was Unternehmen gerade vor sich haben, da ist ganz schön viel los. Und wir haben es nur an einem Beispiel jetzt gebracht. Prozesse stocken häufig, na, wenn diese Transformation nicht begleitet werden. Also es ist nachgewiesen, dass ganz viele Prozesse auch so in der Phase dann stocken bleiben, wo es dann tatsächlich erstmal um die Umsetzung geht. Und da braucht es Menschen, die begleiten können, die ermöglichen können, dass die Menschen dann auch die Kraft und die Energie haben. Sie brauchen die Haltung, darüber haben wir jetzt auch in der Stunde viel gesprochen. Es braucht eine Klarheit und es braucht tatsächlich auch einen Mut, um so in den nächsten Schritt zu gehen. Was schlimm ist natürlich, wenn das nicht gut begleitet wird, dann verpuffen zahlreiche Ressourcen, gibt keine Orientierung und es geht Energie verloren. Und diese Verschwendungsarmut ist ja auch was, was wir zunehmend auch in dieser Welt auch erleben und sehen. Also so, das ist der Pain, dieses Warum. Warum brauchst du denn genau so eine Transformationsmentorenausbildung? Warum brauchst du diese Personen, die das dann machen? Und dann aber auch die Frage so, wofür wollen wir denn das machen? Was ist denn der Sinn auch dahinter? Und was ist das, was dann hinten dran rauskommt? Damit die Transformation einfach nicht nur passiert, sondern auch gelingt. Ne? Dass der Wandel gelingt, die Menschen in Unternehmen dann auch das miterleben und mitspüren und im Prinzip mit unterstützen können. Mitarbeitende werden zu Gestaltern. Also die kriegen auch mit, worum geht es denn. Und es ist nicht nur in den Führungsebenen dann das Thema Verantwortung für die Transformation, letztendlich für jeden Einzelnen, der im System dann auch ist. So, und dadurch wird natürlich ein Unternehmen umsetzungsstärker, unabhängiger und dadurch natürlich auch erfolgreicher. Es ist dieses eine Jahr, das was und wie machen wir es? Wir werden es an inspirierenden Orten machen. Also Markus und ich, wir haben uns auch Gedanken gemacht, dass wir immer wieder auch einen anderen Ort nehmen, also auch Veränderung in der Ausbildung ermöglichen und immer wieder gucken, was macht es mit mir? Was ist denn, wenn im System dann auch wieder was Neues dabei ist? Wir werden unsere eigene Erfahrung reinbringen. Es wird Input geben, wie jetzt auch mit einem Modell. Und dann werden wir diese Modelle gemeinsam anschauen und echte Themen bearbeiten. Also alle, die auch dabei sind auf dieser 1,5-jährigen Reise, die werden ganz konkret die Transformation, die in ihrem eigenen System im Unternehmen ist, dort auch begleiten. Wir werden euch begleiten dabei. Und natürlich auch die Peer Group, also die Menschen, die ja dann dabei sind, die haben ja, ich sage immer, das Fremdhirn ist ein sehr wichtiges Hirn, was man da auch nutzen kann. So. Und das ist das, wofür wir beide auch brennen, Markus, was über ein Jahr jetzt gewachsen ist und entstanden ist, als wir in Freinsheim vor einem Jahr zusammen waren und gesagt haben, so, was wird man denn gerne in Zukunft noch viel mehr ausbilden? Mehr als Coaches. Es geht jetzt tatsächlich um den nächsten Schritt. Und für ein Unternehmen ist es der große Vorteil, dass die Transformationsmentoren in Unternehmen dann auch im Unternehmen sind und keine zusätzlichen auch Kosten entstehen. Ne? Also das wird häufig auch das Erste sein, wo Gelder gespart werden, wenn es eng wird auf dem Markt. Also dann wird weniger nach außen gehen, mehr nach innen. Das ist so nur in der Kürze dieses Format-Modell und da könnt ihr auch jedes einzelne Thema da mal durchdeklinieren. Vorher haben wir ja das gehabt, so die KI im Unternehmen mit dem, warum brauchst du diese auch KI, warum brauchst du die Veränderung, wofür brauchst du es, was ist es genau und wie soll der Prozess denn auch vonstatten gehen. Unser erster Termin ist im Januar. Und für all diejenigen, die keine Coaching-Ausbildung haben, ist jetzt 11., 12., 13. November eine systemische Kompaktausbildung, die Markus und ich zusammen in Freinsheim machen. So, das ganz auf die Schnelle in Kürze auch ein Modell, mit dem wir arbeiten werden.
Ja, und wir hätten noch ein paar Minuten für Fragen, wenn ihr welche habt. Zum Konzept, zu dem Modell, das wir heute ausprobiert haben.
Also, es war so ein bisschen disruptiv fast, der Wechsel von unserer philosophischen Diskussion zu dem Ganzen. Ich
Absolut.
bin bei nichts daran, dass ich schon 64 bin, aber nee, also sagen wir so, mir ist, also ich bin rein mit der Erwartungshaltung zu erfahren, was ist diese Mentorenausbildung, was beinhaltet die und was ist eben ja die Ergänzung für Menschen, die wir, also wie ich jetzt Organisationsentwicklung schon gemacht haben, 2 Jahre lang beim ISB waren und so weiter und so fort. Wo ist da ein Mehrwert für uns noch zu sehen? Die Frage ist es noch nicht so ganz für mich beantwortet worden. Ich sehe es mehr so, ja, auch in der Organisationsentwicklung haben wir uns mit Themen beschäftigt, mit Sinn, mit Veränderungen, mit Change Management. Also der Aha-Effekt ist bei mir jetzt momentan noch nicht so da.
Dann gebe ich dir mal einen. Vielleicht gelingt es mir ja. Schauen wir mal. Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, was der Unterschied zwischen einem Coach und einem Mentor, dann ist der Coach ja sehr prozessverantwortlich. Ein Coachee ist inhaltlich verantwortlich. Die Methode von einem Coach ist zum Beispiel Fragetechniken, die systemischen Interventionen, die wir ja damals gemeinsam auch gelernt haben. Das ist ja alles nicht falsch. Das funktioniert. Ein Mentor ist mehr. Ein Mentor ist erfahrungsbasiert begleitend und der teilt immer seine Landkarten mit. Deswegen ist zum Beispiel dieses Konzept, das wir da genutzt haben, das entwickelt ja innere Landkarten, mit denen du andere als Mentor, als Impulsgeber, als Vorbild und auch mit einer Methode wie zum Beispiel Erfahrungstransfer in der Organisation begleiten kannst. Und deswegen ist schon Mentoring was aus unserer Sicht grundlegend anderes, ja, als Coaching. Wir werden nicht mehr auf die Fragetechniken eingehen, Hypothesenbildung und so, sondern da geht es darum, wie mache ich gutes Storytelling, wie bin ich ein Rollenmodell, wie kann ich Perspektiven geben, wie kann das Teilen von Erfahrungen gelingen und welche Konzepte einerseits und andererseits, die nicht in der Coaching-Ausbildung gelehrt werden können, dafür genutzt werden. Ja, das ist sozusagen da die Idee und dafür brauchst du Landkarten, das ist die Grundlage. Und so eine Landkarte entsteht zum Beispiel in der Nutzung dieser Methode, die wir heute einfach mal ausprobiert haben.
Ich fange mal an mit dem schönen Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Warum, ich stelle es mal etwas provokativ, was ist euer USP, das Unternehmen Mentoren eher nehmen als jemand anders?
Wir glauben, dass Bereichsleitende oder also wirklich Menschen in Verantwortung in Organisationen, die ja wirklich auch jetzt schon angemeldet sind für die Ausbildung. Dafür ist sie gedacht, ne? Du hast eine Rolle, in der du Verantwortung trägst. Die können durch Coaching-Ausbildung in ihrem Tun besser werden. Die können dann auch lernen, Kolleginnen und Kollegen zu begleiten, aber die Impulse zu geben und den Erfahrungsaustausch anzuleiten, also wirklich auch Veränderungen zu führen, das ist das eine, was wir sozusagen über eine herkömmliche systemische Ausbildung hinaus machen. Das andere ist allerdings auch, dass die Menschen ja in einer besonderen Herausforderung stehen, ne? Also gut, wenn sie schon ein bisschen altersweise geworden sind, wird ihnen die innere Abgrenzung vielleicht eher gelingen. Aber es geht auch darum, wie schaffe ich das denn mit meiner inneren Energie? Also quasi Transformation zu leiten, ohne auszubrennen. Und das hat zwar nicht jeder das Thema, aber wir werden auch darauf sehr, sehr klar eingehen, ja.
Also ich habe die Erfahrung gemacht in Unternehmen, also sehr überzeichnet jetzt, je höher die Position ist, desto geringer ist die Kompetenz der Reflexionsfähigkeit ausgeprägt.
Es kann passieren, ja. Und ich hoffe, dass wir dem zum Beispiel mit solchen Konzepten wie dem, an dem ihr teilgenommen habt, da wirklich was entgegensetzen, ne? Weil die Teilnehmer üblicherweise schon an entscheidenden Stellen sitzen. Die sind vielleicht nicht immer CEO, aber Leitung Personal ist auch zum Beispiel so eine entscheidende Stelle oder Bereichsleitung Digitalisierung, CTO. Also Chief Technology Officer, das sind ja Menschen, die dann wirklich unter Vorstand zum Beispiel wirklich massiv Veränderungen voranbringen müssen und hoffentlich mit der Reflexion und aber auch der Möglichkeit, sprachfähig zu werden, also schon auch Leadership-Qualitäten auszubilden. Es ist aber keine klassische Führungskräfteausbildung, wie man das sonst so kennt. Nein, das ist es nicht. Das, was draufsteht, Transformation Mentor. Wie mache ich dieses Mentoring? Wie sorge ich für Reifung durch Dialog zum Beispiel? Ja? Dialogmodelle haben wir ein paar am Start. Und übrigens, ich glaube, auch Mentoring ist nicht nur zeitlich begrenzt über Sitzungen, sondern das ist ein langfristiger Prozess. Wie nehme ich meine Organisation oder meine Teilorganisation mit auf die Reise? Ja? Das ist so der Punkt.
Und auch wieder Haltung, ne? So, in welcher Haltung bin ich unterwegs und was ist die Möglichkeit der Begleitung? Also so der Gedanke war definitiv da, Menschen, die in solchen Prozessen stecken, dann auch mit der richtigen Begleitung durch diese Transformation zu bringen. Letztendlich das, was in der Ausbildung passiert, dass man das dann auch wieder weiter in Unternehmen trägt. Das war der Grundgedanke. Also tatsächlich nicht nur das Coaching, auch in die Beratung, in das Wissen um das System, um dieses, was braucht es in der Organisation. Mit den vier Ebenen, die wir vorher betrachtet haben, entsteht ja tatsächlich auch was Neues, was darüber geordnet ist.
Ich habe mich lang damit beschäftigt, Markus, du kennst das vom ISB her, Rollenklärung. Und das Ganze hat sich für mich aufgelöst, mit der Antwort Authentizität. Ja, ich muss meinen Kindern nicht sagen, dass ich in der Rolle des Vaters bin, und ich muss im Unternehmen nicht sagen, dass ich in der Rolle des Beraters, des Mentors, des Coaches oder des Interimsmanagers bin. Ja, und da geht es sehr stark mit dem, was du angesprochen hast, mit Erfahrung, mit den Landkarten, aber auch mit Vorleben.
Also vielleicht nochmal, ne? Die Haltung Coaching ist ja, du trägst Lösungen in dir, ist das, was wir alle in unseren Coaching-Ausbildungen gelernt haben, und ist auch nicht falsch, für eine Rolle Coach sehr angemessen, ne? Und ein Coach stellt sich ja, wenn er es rein Coaching-like macht, in den Dienst des Prozesses, aber nicht für die Lösung an sich. Er wird sie herausfragen, er wird, ne, der hat auch keinen Wissensvorsprung oder macht auch keine Richtungsvorgabe. Das ist Coaching im eigentlichen Sinne. Ja? Ist eher so auch Haltung des Nichtwissenden, das ist Coaching. Mentoring ist, der Mentor bringt immer eigene Erfahrungen mit ein, nicht als Wahrheit, sondern als Angebot. Und wenn es um das Thema Machtbalance geht, ne, wird der sich nicht in eine Nicht-Wissen-Haltung begeben, sondern der wird eine Erfahrungsautorität haben, aber er bleibt natürlich dem Lernprozess der Mentees verpflichtet. Also der muss, das ist ein Spannungsfeld. Wie kann ich denn den anderen helfen, sich zu entwickeln, aber mit der Erfahrung, die ich mit einbringe? Das ist auf der Haltungsebene sind es essentielle Unterschiede zwischen Coaching und Mentoring, ja.
Also das ist ein, ich nenne es mal einen Begriff, mir fällt nichts Besseres ein, der am nächsten in Richtung Enabling ist. Also der befähigt, der ermöglicht, der ertüchtigt. Ja, und der nicht selber in Wirkung kommt, sondern bewirkt. So verstehe ich es.
Ja. Ja.
Das ist auch der Ursprungsgedanke, ne? Wie enablen wir Menschen und genau die Menschen in Verantwortung, in Unternehmen, und zwar und dabei gesund zu bleiben bei all diesem, was da passiert. Also das ist natürlich auch was ich glaube, uns beiden einfach auch ein Thema ist, ne?
Persönlich auch Anliegen, ja.
Persönlich, ja. Immer wieder
Genau.
gucken, wie bleibe ich gesund in all dieser Veränderung und wie bin ich auch in der Verantwortung für andere, für das System und für mich? Wie kriegt man das hin in diesem Spannungsfeld, wo Leistung immer wichtiger wird, ne? Aber was mache ich dann in dem Moment?
Genau, ich meine, und wenn du jetzt mal guckst, ne, auch Coaching in der Haltung, da bist du ja natürlich präsent, ohne möglichst Einfluss zu nehmen und vor allem Selbststeuerung zu fördern. Ein Mentor, der hat aber eine etwas andere Haltung, ne? Der ist nicht distanziert, sondern in Beziehung. Da ist viel Kontakt mit denen und auch ein Interesse, das offen geteilt wird. Also das Coaching ist ja manchmal ein bisschen distanzierter, das liegt in der Natur der Sache. Und der Mentor, der bringt sich mit allem, was er hat, ein, auch mit seiner Verletzlichkeit. Auch der ist nicht der Held, der alles rettet, ja, sondern der wirkt der Art und Weise, wie er Beziehungen gestaltet in der Organisation, Verantwortung, die er trägt. Das ist so aus unserer Sicht der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Haltungen, ja, die die einnehmen. Und dann brauchst du halt ein Toolset, das dir das auch ermöglicht. Das kriegst du in der Coaching-Ausbildung nicht.
Na, ich habe ja auch im Vorfeld Kunden auch interviewt und gefragt, was ist es denn, was ihr gerade braucht, auch in Unternehmen? Und tatsächlich ist genau das entstanden. Also wir brauchen Menschen, die genau dieses können. Und wir haben gesagt, so, da braucht es wirklich auch eine Ausbildung, die auch länger geht. Warum? Weil das natürlich ganz, ganz viel auch beinhaltet, ne? So ein persönlicher nochmal Reise. Das
Genau.
ist das.
So, ihr Lieben, jetzt ist aber manage ich unsere gemeinsame Zeit, gell? Die ist jetzt leider schon um, schon 5 Minuten überzogen.
Ja.
Ich würde sagen, danke für eure Geduld. Die Webseite hatte ich schon mal mit euch geteilt. Ich stelle sie noch mal unten rein. Guckt an. Wer Interesse hat, der möge gerne einfach ein Gespräch machen. Im Moment sind die Termine von der Uli auf der Seite. Oder schreibt uns eine E-Mail. Wir werden dann eine Möglichkeit finden und bleibt uns gewogen. Vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank.
Ja,
Vielen
alles
Dank.
Gute euch. Tschüss.
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 Tschüss.